Dann wünsche ich einen wunderschönen Sonntag. Wir nehmen zum, ich glaube, allerersten Mal in der Geschichte der Selbsthilfegruppe Politik noch während die Sonne scheint auf. Ja. Ich habe mir sagen lassen, das liegt wohl an Jahreszeiten, Erdachse, Uhrzeit, Kalender und so weiter. Da ist wohl so eine ganz große Sache am Laufen. Und ich begrüße euch zu Folge Nummer 15, heute mit Katharina und Daniel und meiner Wenigkeit. Und neu im Team begrüßen wir Marin oder wie er auf Twitter sich nennt, Möhre, wie er hier genannt werden möchte. Das kann er uns gleich noch selber sagen. Marin, stell dich vor.
Ja, hallo allerseits, ich bin Marin, auf Twitter Möhre, was euch lieber ist, könnt ihr benutzen. Ich bin jetzt Ende letzten Jahres bei den Grünen beigetreten und um die Zeit ungefähr auch auf Twitter gekommen. Ich komme an sich aus Berlin, aber ich lebe und studiere hier im schönen Baden-Württemberg in Tübingen und ich freue mich dabei sein zu dürfen.
Im schönen Baden-Württemberg, im Ländle. Du bist also quasi frisch politisiert, ja? Noch voller Hoffnungen und
Nicht
Naivität.
ganz.
Nein.
Und zwar, ich habe mich schon länger dafür interessiert und also Politik begleitet mich eigentlich schon mein ganzes Leben, weil meine Mutter im Bundestag lange gearbeitet hat.
Oh, das ist natürlich richtig
Das
positiv.
heißt, als ich 4 war, war ich dann auch irgendwie in dieser parlamentarischen Gesellschaft und das Karamelleis war sehr lecker. Das war so
Cool.
meine erste politische Erinnerung. Aber ich habe mich nicht engagiert, weil mein Studienfach ist Sinologie, also China-Studien. Und da sollten wir eigentlich letztes Jahr nach China gehen. Und ich wollte davor eigentlich keiner politischen Partei beitreten oder mich so aktivistisch engagieren, weil das da negative Auswirkungen haben könnte.
Ist das echt sowas, was man da geraten bekommt, ja? Oder hast du das selber beschlossen?
Das war eine eigene Risikoanalyse, würde
Okay.
ich sagen. Aber wir haben auch Leute bei uns, die sich politisch engagieren, leider bei den Julis.
Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Das
Ja.
findet die kommunistische Partei nicht so schlimm. Aber Sinologie ist doch bestimmt ein sehr spannendes Fach. Also China, da bist du uns wahrscheinlich dann in den nächsten 20, 30 Jahren mit deinem Wissen doch deutlich voraus, weil wir werden viel Sinologie, viel China-Wissen brauchen in den nächsten Jahren, oder?
Ich denke auch, aber also es ist halt eine Frage, wenn man Experten braucht und wer dann der Experten sein sollte. Und wir haben in Deutschland auch sehr kompetente China-Expertinnen, die auch aus dem Kulturkreis kommen, zum Beispiel die China-Korrespondentin von der Zeit. Und dann ist die Frage, ob man nicht eher solche Stimmen zentrieren sollte oder ob ich, der daherkommt, darüber referieren sollte. Ich sehe mich eher als Brückenbauer und als so eine Person, die dann Leuten das näher bringen kann, die dann sagt, okay, es geht bei China-Politik nicht nur darum, militärisch oder wirtschaftlich oder sowas, sondern auch zu sagen, das sind Menschen wie du und ich und die haben Interessen und Wünsche wie du und ich und die muss man ernst nehmen und auch als Mensch sehen halt.
Ja, ich glaube, das ist was, was bei China noch ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen sogar, also was gerade bei China, glaube ich, auch ein bisschen noch zu kurz kommt, dass das gerne immer so als Block verstanden wird, der kollektivistisch handelt und eigentlich immer nur entweder eine Bedrohung ist oder mindestens ein konkurrierender Wettbewerber, gegen den man sozusagen verlieren kann, ja. Also, da wird noch weniger als sowieso schon. Wir hatten das schon mal, da ging es um Europa. Das ist jetzt, glaube ich, vor 3 oder 4 Folgen gewesen. Daniel, du erinnerst dich, glaube ich, am besten. Du hattest das damals vorgeschlagen. Da hatten wir schon mal darüber geredet, dass es das immer so ein bisschen trügerisch ist, wenn man über Länder spricht und immer so politische Aussagen tätigt, wie Ungarn will jetzt das und das oder Portugal setzt sich für XY ein, so. Dass das ja in der Regel nicht stimmt, sondern dass das nur in Anführungszeichen die Regierungen sind und dass da immer auch genauso komplexe gesellschaftliche Strukturen hinterstecken, wie wir die ja hier in Deutschland selber erleben. Und ich glaube aber gerade, wenn man auf China guckt, ist das noch sehr, sehr unterentwickelt, dieser gesellschaftliche Blick. Das ist zumindest so meine Wahrnehmung. Okay, und dann hat es dich zu den Grünen verschlagen. Gab es da einen bestimmten Ausgangspunkt oder ein bestimmtes Schlüsselerlebnis oder so?
Also ich war den Grünen schon länger nahe. Bei der letzten Bundestagswahl habe ich auch Grün gewählt. Und dann habe ich überlegt, wenn ich mich jetzt engagiere, wo engagiere ich mich und was ist mir wichtig? Ich habe so verschiedene Themenbereiche mir angeguckt und letztendlich haben die Grünen mich am meisten überzeugt. Und dann kam auch dann Ende letzten Jahres diese Phase auch mit der Bundeskonferenz, wo das neue Grundsatzprogramm entwickelt wurde, was ich da auch recht genau nachverfolgt habe. Und das war dann für mich auch so ein Moment, wo man tatsächlich die ganzen Politiker, die ganzen engagierten Personen und Menschen wirklich auch hautnah, also nicht ganz hautnah über Zoom, aber trotzdem, man sah die Leute. Und das war so ein Moment, wo ich auch für mich merkte, ja, das ist die richtige Richtung. Auch in verschiedenen Politikfeldern sind mir die Grünen doch am nahesten und auch das Engagement, wenn man zum Beispiel guckt im Europaparlament, Terry Reintke, die sich für LGBTQ-Personen in Polen einsetzt, das hat mich sehr beeindruckt. Aber auch Klimawandelpolitik ist mir wichtig und da sehe ich in diesen zwei Bereichen gerade unsere Partei doch am besten.
Okay, Katharina, darf ich dir mal eine Frage stellen? Du bist ja jetzt, Glückwunsch an der Stelle, Nummer 13 in der Landesliste der, so wollte ich gerade sagen, CDU. Nein. Willst du das sagen? Nein?
Der SPD in Sachsen-Anhalt.
Der SPD, ja.
Ich kündige dir gleich die Freundschaft, ja?
Ja, es tut mir leid, ich weiß nicht, warum ich CDU sagen wollte. Vielleicht weil Sachsen-Anhalt.
Die haben gestern auch aufgestellt.
Ja. Okay, und aber wer ist dein Counterpart auf Nummer 13? Weißt du das?
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Mann. mehr weiß ich auch nicht, weil es mich halt nur so semi interessiert. Aber das hat ja hier in Sachsen-Anhalt vorher Schlagzeilen gemacht. Und dazu gab es ja dann auch gestern beim MDR Sachsen-Anhalt Beiträge. Und
was, du hast Schlagzeilen gemacht oder was?
Nein, also ich war in dem Beitrag, der MDR Sachsen-Anhalt hat mit mir gedreht, aber dass die CDU fast nur Männer aufstellt, gerade auf den vorderen Plätzen, also der ursprüngliche Listenvorschlag des Landesvorstands der CDU in Sachsen-Anhalt sah die erste Frau auf Platz 15 vor.
Wie viele Menschen hat die CDU im Landtag Sachsen-Anhalt in der Regel so rund um den Dreh, nur dass man sich das vorstellen kann?
Aber ich glaube aktuell sind es 30, ich weiß es gar nicht. So, genau.
Also schon noch welche drin im Landtag, aber halt 15.
Wir haben aktuell zwei Frauen drin. Ich dir sagen. Und das ist halt, das war jetzt halt auch eigentlich für die Zukunft nicht anders geplant. Die Frauenunion hat dann einen Gegenvorschlag aufgestellt, der den sehr sympathischen Nebeneffekt hatte, dass so Menschen wie Lars-Jörn Zimmer, der hier zuletzt noch das Nationale mit dem Sozialen versöhnen wollte und nach dem Dammbruch in Thüringen mit Kemmerich noch offen beim MDR Sachsen-Anhalt sinnierte, dass man doch jetzt den Schritt auf die AfD zugehen muss, dass der auf einem hinteren Listenplatz sich wiederfand. Jetzt sind Lars-Jörn Zimmer und Thomas Ulrich, die beide dieses Papier schrieben, das Nationale mit dem Sozialen versöhnen und solche Sachen, ich glaube auf Platz 3 und 4.
Ach, das ist ja gar nicht so weit vorne.
Also, ne? Genau.
Aber reden wir über die nette Liste, reden wir über die SPD-Liste. Du bist auf 13.
Yeah.
Die SPD hat aktuell 11 Abgeordnete im Landtag Sachsen-Anhalt.
Und zwei Minister.
Das heißt, die Minister ziehen aus dem Landtag dann wieder aus, ne?
Also bei uns haben zuletzt die Minister ihr Mandat abgegeben. Das war vorher wohl auch nicht immer so, muss man sehen. Aber wir sind ja auch gewillt, uns zu steigern. Wir standen auch bei Umfragen durchaus schon bei 13%. Das wäre halt schön, wenn uns der Bundestrend helfen würde.
Okay, das heißt, du bist wirklich auch, also Du bist gehypt, ja?
Ja.
Ist jetzt nicht völlig abwegig zu sagen, dass wir demnächst hier mit der Landtagsabgeordneten Katharina Zacharias aufnehmen, richtig?
Richtig, ich bin guter Dinge und das Ziel ist ja sowieso, diesen Wahlkreis direkt zu gewinnen.
Hör mal, das sowieso, das machst du ja sowieso.
Richtig.
80-20 mindestens.
So, und jetzt bleiben wir irgendwie im realistischen Bereich, aber nein, das ist ja sowieso das Ziel. Nein.
Es ist mir schon klar, dass die Direktwahl immer ein bisschen charmanter ist als die Liste. Aber jetzt.
Also zuletzt gab es hier für die SPD keine Direktmandate mehr, ne? Das muss man auch wissen.
Gar keine mehr in ganz Sachsen-Anhalt.
Gar keins mehr.
Das ist nämlich in Münster jetzt auch gewesen. Ich kenne das ja jetzt aus dem Kommunalwahlkampf zumindest nur. Das ist natürlich eine Ebene weiter unten, ja. Ich glaube, wir hatten 7 oder 8 von 30, ja. Und hatten jetzt 0. Also, ne, und mir ist natürlich klar, dass so ein Direktmandat charmanter ist immer als ein Listenplatz, aber jetzt mal so als Listenplatzaufgestellte, mal ehrlich gesagt, ist schon gut, wenn man einen Listenplatz hat, der nicht ganz unrealistisch ist, oder?
Es hat ja auch immer ein Stück weit was mit Wertschätzung zu tun, ne? Und mir zeigt es halt auch einfach, dadurch, dass ich hatte ja durchaus eine Gegenkandidatin auf Platz 13. Ich bin aber mit 61-40 Stimmen gewählt worden. Und das zeigt mir halt auch einfach, dass der Großteil der Mitglieder bei uns hier im Land sieht, was ich leiste und auch gerne möchte, dass ich das auf Landesebene leiste und nicht mehr im Ehrenamt und kommunal. Und das ist halt einfach ein schönes Gefühl, ne?
Jetzt verbinden wir dich mit Möhre. Und ich frage dich jetzt, Katharina, ist jetzt natürlich bei dir mit der Politisierung vielleicht auch schon ein bisschen länger her, aber warum bist du nicht zu den Grünen gegangen?
Also eingetreten bin ich ja auch erst 2017. Ich hatte vorher keine Zeit und ich
taube nicht. Ich sag ja, Politisierung ist ein bisschen länger her. Politisierung beginnt ja nicht mit Parteieintritt.
Ich sag's ja nur.
Alles gut, Entschuldigung.
Nein, genau. Das war bei mir stand die Frage eigentlich eine ganze Zeit lang, also es war immer SPD irgendwie. Ich bin halt in einem SPD-wählenden Haushalt aufgewachsen, habe mit 10, glaube ich, eine Rede über mein Idol halten sollen in der Schule. Mein Idol war Regine Hildebrand. Damit war der Drops dann eigentlich auch schon gelutscht. Zwischendurch habe ich mal mit den Linken geliebäugelt, aber es ist dann doch die gute alte Dame SPD geworden. Weil einfach dieses ganze SPD-Ding, sich für Menschen einzusetzen, die nicht die Kraft oder die Macht haben, das für sich selbst zu tun, das ist von jeher mein innerster Antrieb gewesen. Also, keine Ahnung, schon in meinem Erste-Klasse-Zeugnis, wo du ja nur so ein Wortzeugnis kriegst, stand bei mir drinne als einer der ersten Sätze, Katharina ist sehr hilfsbereit. Und das ist halt mein Antrieb auch bei sowas. Was ja nicht heißt, dass ich die Grünen doof finde. Ich wünsche mir sehr, dass es hier in Sachsen-Anhalt für Rot-Rot-Grün reicht.
Da drücken wir die Daumen. Ich glaube, Miro drückt mit, oder?
Ja, also ich glaube, wenn wir nicht so eine wir schaffen Kompromisse Politik führen wollen, sondern wirklich progressive Politik, die den Menschen hilft, dann brauchen wir Koalitionen, die ohne die CDU gehen. Und das ist dann halt meistens auf einem Kern von Grün und SPD, SPD und Grün, je nachdem, wer gerade stärker ist. Da drücke ich auch die Daumen, ja.
Weißt du, Daniel, ich habe dich übrigens nicht vergessen, ich weiß, dass du noch da bist, aber ich habe eine Frage noch ganz kurz an Mürre. Weißt du, wie realistisch es ist, dass Kretschmann das auch einsieht, dass es mit der CDU nicht weitergeht? Also ich habe versucht, da so ein bisschen was zu lesen zu, aber ich bin immer so unsicher, ob ich glauben soll, wenn da irgendwas in Zeitungen steht, von wegen, man munkelt dies und man munkelt das. Wenn man in dem Land lebt und die Vorgeschichten und Hintergründe kennt, dann hat man ja, glaube ich, ein besseres Gefühl. Ich weiß, du lebst jetzt auch nicht immer schon in Tübingen, aber was ist dein Gefühl? Du bist ja jetzt bei den Grünen in Baden-Württemberg. Ist die Stimmung auf Ampel oder würde man sich mit Schwarz-Grün nochmal zufrieden geben? Oder Wie ist da die Lage?
Ich find das sehr schwierig einzuschätzen, weil also in Baden-Württemberg ist die Politik nochmal sehr anders als auf Bundesebene. Ja, die Parteien sind auch anders. Also Kretschmann ist dezidiert konservativer als die Bundesgrünen. Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich mir vorstellen kann, zum Beispiel, dass Kretschmann auf Rot-Rot-Grün, also Grün-Rot-Rot eingehen würde.
Ich glaube, dafür ist die Linke auch zu schwach in Baden-Württemberg.
Ja, die wollen halt über 5% kommen, aber das ist auch fraglich, ob sie es schaffen. Und dann, also Ampel würde ich ehrlich gesagt nicht wollen.
Okay.
Weil die FDP hier ist sehr, sehr auch motoristisch. Von meinem Eindruck her so, der Markt regelt, außer wenn der Markt die Autoindustrie wegregelt, dann müssen wir subventionieren, was ich scheinheilig finde. Aber ich bin mir nicht sicher. Einerseits, es gibt ja jetzt in der Koalition diesen großen Clinch über die Corona-Politik zwischen Frau Dr. Eisenmann und Kretschmann auch, und wo auch diverse grünen Minister sich mit der CDU beefen, würde man sagen. Die Frage ist halt, wie weit das anhält in die Koalitionsverhandlungen. Also ich denke, die würden sondieren. Und die Frage ist halt, wie tief dieser Clinch ist. Und das kann ich ehrlich gesagt nicht einschätzen. Ich hoffe natürlich auf ein Bündnis ohne die CDU, aber ich würde da nicht
meine Hand ins Feuer legen. Ja, schwierig ohne die FDP, ne? Also, wenn ja, Ampel nicht und Rot-Grün nicht, dann... Okay. Daniel, bitte.
Ja, ich wollte noch einwerfen zu einer Ampel in Baden-Württemberg. Also meiner Erinnerung nach war es ja auch so, dass, ich glaube 2016 war das, wenn ich das richtig im Kopf habe, war das ja auch so, dass es Sondierungen gegeben hat zwischen SPD, Grünen und FDP. Und die wurden aber dann von Seiten der FDP abgebrochen, weil sie so große Differenzen gesehen haben. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die eher gegen eine Ampel spricht, wenn es schon damals nicht funktioniert hat.
Ja, das ist so eine Sache, die die FDP gerne macht, ne? Sondierungen abbrechen können sie gut. Sie wollen halt lieber nicht als falsch regieren. Und dann frage ich mich aber, wenn das tatsächlich stimmt, warum regieren sie in Nordrhein-Westfalen immer noch mit? Das geht mir persönlich nicht auf. Womit wir bei einem inhaltlichen Thema wären, theoretisch, nicht bei dem, was wir uns aufgeschrieben haben, aber nur mal kurz, Heaven Said This, das hat mich diese Woche wirklich sehr aufgeregt und auch sehr beschäftigt, insbesondere, weil ich darüber auch mit diversen Leuten aller Bekanntschafts- und Freundschafts- und Verwandtschaftsgraden gesprochen habe. Diese Schulöffnungen jetzt, ich habe unendlich viel Verständnis für Eltern und Kinder, die wieder in die Schule wollen, also die wollen, dass die Schulen wieder aufmachen, die Normalität wieder haben wollen, und unendlich viel Verständnis dafür, dass dieser Ausnahmezustand nicht länger dauern sollte, als er unbedingt notwendig ist. Und trotzdem, und ich weiß nicht, wie es euch geht, und trotzdem habe ich eine absolute Ablehnung dagegen, dass die Schulen jetzt wieder aufgemacht werden. Wir erleben, glaube ich, ich will jetzt nicht prophetisch werden, und wir sollten auch nicht wieder zum Virologie-Podcast werden, weil wir es nicht sind, weil wir nicht wirklich die Expertise haben, aber alle Anzeichen stehen auf, die Zahlen werden wieder ansteigen. Keine Ahnung, wie doll, ja, wenn wir Glück haben, nur ein bisschen, wenn wir Pech haben, ist diese Mutante eben doch ganz schön signifikant in ihrer Auswirkung. Aber alle Anzeichen oder alle Ampeln stehen auf Rot und überall werden die Schulen aufgemacht. Ich kann es nicht verstehen und ich kann es verstehen, aber ich kann es einfach nicht auch nur einen Hauch gutheißen. Wie seht ihr das?
Also ich spreche da ja halt aus der Mama-Perspektive auch mit, auch wenn mein großes Kind noch nicht in die Schule geht, aber wir ihn jetzt für die Schule anmelden mussten. Und das Ding ist einfach, das Virus ist das eine, Und das will ich auch überhaupt gar nicht in keinster Form relativieren, um Himmels Willen. Aber wir richten hier halt auch einfach gerade einen Haufen Kollateralschäden an, außerhalb der Wirtschaft. Ich erlebe es halt selber. Ich habe ein 5-jähriges Kind, das mittlerweile jede Nacht Albträume hat, weil er Angst hat, seine Freunde nie wiederzusehen. So, wir haben halt einfach keinerlei Alternativkonzepte geschaffen. Hm. Nicht mal im Hauch erwogen. Es hieß immer entweder ganz oder gar nicht. Und das ist, denke ich, einfach das viel größere Problem.
Ja, aber jetzt so. Heißt es ja wieder ganz.
Ja, richtig.
Unterbrechen, also.
Nein, 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 aber du hast ja recht. Aber das Problem ist einfach, dass auch jetzt, also wir haben uns einmal darüber aufgeregt, dass das im Sommer nicht passiert ist, Alternativkonzepte irgendwie wirklich in Erwägung zu ziehen mit zum Beispiel Luftfiltern und so weiter und so fort. Ich saß jetzt am Wochenende mit 150 Menschen in einem Raum, weil wir mussten, weil wir ja wählen mussten und das ja in Präsenz machen mussten. Wir wurden vorher alle getestet und durften erst bei negativen Tests überhaupt dann den Tagungsraum betreten, saßen dort in 1,5 bis 2 Meter Abstand zueinander, ganz im Gegensatz zur CDU, wie man auf den ihren Bildern schön sehen kann, und haben auch am Eingang alle eine FFP2-Maske gekriegt, die wir nur unter der Bedingung absetzen durften, dass wir an unserem Platz sind und gerade kein Wahlgang ist, bei dem Menschen durch den Raum laufen. Also sobald gewählt wurde, was ja bei einem Listenparteitag in 80% der Zeit der Fall ist, mussten wir die Maske aufhaben. Dann wurden jede halbe Stunde oder so die Türen aufgemacht auf beiden Seiten, dann saßen wir halt einmal im Durchzug und solche Sachen. Aber also es gibt ja die Möglichkeit, immerhin soziale Kontakte zu ermöglichen. Und das ist halt einfach gerade das Hauptproblem, dass den Kindern das halt auch langsam echt, das hinterlässt halt psychische Spuren. Ja. Und um diese wieder auszubügeln, ist unser Gesundheitssystem auch nicht ausgelegt.
Ja, das stimmt.
Also ein Kind mit psychischen Auffälligkeiten wartet gerne mal bis zum halben Jahr auf einen Therapieplatz. Und wenn bei Kindern psychische Auffälligkeiten festgestellt werden, können sie eigentlich gar nicht warten. Erwachsene warten gerne auch mal bis zu 2 Jahre. Und wir sind dafür einfach nicht ausgelegt und auch daran wird ja aktuell nichts geändert.
Ja. Ja, das ist alles, also ja, ne, aber ich weiß, ja, wahrscheinlich habe ich es einfach, weil ich in meiner Situation keine Verantwortung für ein Kind habe. Aber ja. Ja, das stimmt. Wie erlebt man das in Baden-Württemberg?
Also, sofern ich jetzt in meinem Zeitkalender richtig bin, sind hier auch gerade Schulferien, Faschingsferien, zumindest, oder war letzte Woche, glaube ich. Und da ist halt die Frage auch mit den Schulöffnungen, ob die am Montag passieren. Und die CDU pocht hart darauf. Und was mich daran stört, ist weniger, dass man öffnen möchte, sondern dass man öffnen möchte, egal was kommt. Das ist, wird dann keine pragmatisch abgewogene Position, das ist eine undiskutierbare Stellungnahme. Wir machen das, egal was passiert. Und ich finde, da fließen einfach Haufen Sachen rein. Also hier sollen jetzt Lehrkräfte prioritär geimpft werden, was ich richtig finde. Aber ein Großteil der Menschen, die an Schulen sind, sind halt SchülerInnen. Und dann ist die Frage, was mit denen passiert. Und dann ist das halt auch eine Belastung auf Tests. Ich kann mich erinnern, mein Stiefbruder, seine Tischnachbarin hatte Corona. Und er musste eine Woche auf einen Test warten. Und so lange war die Klasse in Quarantäne. Das funktioniert halt auch nicht so super. Und wenn jetzt die Fälle ansteigen, wird sich das halt verschlechtern. Andererseits kann ich aber auch total verstehen, dass man einfach diese ganze Infrastruktur, auch die in und um der Schule besteht, braucht. Für viele bedeutet das, man in die Schule gehen kann, dass sie eine ausgewogene, gesunde, warme Ernährung bekommen mittags, dann ist es auch Sozialkontakt, dann ist es für die Eltern eine Entlastung. Meine Tante hat 3 Kinder, 2 davon im Grundschul- im Schulalter und gleichzeitig zu arbeiten, Hausaufgaben zu kontrollieren und sowas, das ist einfach sehr kompliziert. Und bei älteren Schülerinnen, die sind dann schon autonom, aber so ein Kind, das gerade lernt zu schreiben, zu lesen und Mathe zu machen, braucht dann doch etwas mehr Betreuung. Und das ist dann Arbeit, die ganz oft auch dann wieder auf die Mütter fällt und die, wo das, diese, und da sind halt so viele Überlegungen drin in diesem Thema, wo ich ehrlich gesagt nie weiß, was der richtige Weg ist.
Ja, gut, vielleicht können wir uns in der, sind wir in dem Punkt wenigstens mit den Kultusministern auf einer Wellenlänge, die wissen nämlich, glaube ich, auch nicht, was der richtige Weg ist. Gibt ja immer noch auch die Position des Verständnisses, die sagt, naja, ist alles die erste Pandemie und können alle nicht wissen, was passiert. Aber ich glaube, nach einem Jahr, Katharina hat das eben gerade, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht, da war viel Zeit, was zu tun. Und ja, letztlich hilft immer nur Daumen drücken in beide Richtungen. Daumen drücken, dass die Virusinfektionen nicht weiter eskalieren und Daumen drücken, dass die so-called Kollateralschäden nicht weiter eskalieren oder nicht sich weiter fortsetzen. Daniel, du hast neulich mal getwittert, Bündnis 90 Die Grünen deutlich besser als Grüne in Österreich. Was ist also doch den Grund kennen wir eigentlich schon ein bisschen, aber jetzt haben wir jemanden von Bündnis 90 Die Grünen bei uns im Podcast. Freust du dich?
Ja, es ist großartig, weil das Verhältnis zu den österreichischen Grünen ist aus sozialdemokratischer Sicht ein sehr schwieriges mittlerweile leider, weil es einerseits die Grünen haben sich wiederholt einfach in Fragen der Migration zurückgehalten, da haben sie jetzt einfach nachgegeben gegenüber der ÖVP, also ich erinnere mich, eine ganz große Frage, die liegt jetzt zwar schon eine Weile zurück, da ging es zum Beispiel darum, nur 100 Kinder aus dem damaligen Lager in Moria aufzunehmen und selbst das konnten die Grünen nicht durchsetzen, obwohl sich im ganzen Land Familien, Gemeinden und zwar Gemeinden mit Bürgermeistern von allen möglichen Parteien, und zwar wirklich von allen Parteien, sogar inklusive der rechten Partei, der FPÖ, da konnten sie sich nicht durchsetzen. Und das hat dann, glaube ich, schon eine Identitätskrise bei den Grünen ausgelöst, weil wofür sind sie in der Regierung, wenn sie nicht mal solche Dinge durchsetzen können? Wofür sie ja früher in der Opposition wirklich gestanden sind, das waren ja die Grünen-Themen. Und jetzt haben sich die Grünen halt irgendwie darauf besinnt, dass ja das Klimathema das Thema ist, bei dem sie sich durchsetzen werden. Ich meine, ja, kann man machen, aber bisher hat man da auch noch nicht so viel gesehen. Es fällt schon auf, viele der Anliegen im Regierungsprogramm, die in Richtung Umwelt gehen, die sind gar nicht mal mit einem Datum beziffert, sind einfach sehr schwammig formuliert etwa. Und ich finde, das ist schon auch vielleicht aus deutscher Sicht ein spannender Aspekt, weil ja in Deutschland teilweise wieder von Schwarz-Grün geträumt wird. Ich glaube, da kann man dann schon ein bisschen absehen, in welche Richtung sich das entwickeln könnte, auch wenn Söder jetzt wieder so halb zurückgerudert ist in Sachen Schwarz-Grün.
Also du sagst, Schwarz-Grün in Österreich, abschreckendes Beispiel für uns in Deutschland.
Ja, und ich meine, es ist ja nicht nur Schwarz-Grün in Österreich ein abschreckendes Beispiel.
Ist das jetzt irgendwie ein Kommentar, der nach Baden-Württemberg wieder geht? Oder was habe ich da was
ja, das, falsch das war verstanden? So eine subtile Anspielung.
So ganz subtil, Möhre, ganz subtil.
Ja, also ich würde nicht sagen, dass nichts passiert, wenn die Grünen mit der CDU koalieren. Und es gibt Sachen, die laufen echt nicht gut. Also wenn man zum Beispiel nach Hessen guckt mit dem Dannwalder Forst, das ist eine Situation, wo ich denke, dass die Grünen sehr viel falsch gemacht haben und auch sehr viel bei der eigenen Basis dann noch eingebüßt haben. Aber
wenn ich mir hier das Land angucke, finde ich doch, dass sehr viel passiert ist. Gerade auch was Mobilität angeht. Also die Bahnpreise sind runtergegangen. Es ist jetzt wesentlich billiger, wenn ich in die Region fahren möchte, nach Stuttgart oder weiter. Es wird auch gebaut am Schienennetz und mehr Routen sind da. Man sieht auch Radwege und sowas. Einige Sachen laufen nicht so gut, aber ich denke, wir konnten auch viel durchsetzen von unserem Programm. Und natürlich ist das Ziel, und das sehe ich auch bei sehr vielen anderen Grünen in den Diskussionen, dass wir uns engagieren sollten für eine Koalition ohne die CDU, wo wir nicht nur Kompromisse durchringen, sondern wo wir tatsächliche Fortschritte erreichen. Und das geht natürlich für mich, von mir aus gesehen, am besten mit der SPD.
Oh, da fühlen wir uns jetzt aber sehr geschmeichelt. Wollen wir einmal ganz kurz trotzdem die Baden-Württemberg-Grünen-Triggerliste durchgehen? Ich mache es dann kurz und schmerzlos, okay? Und zwar Trigger Nummer 1. Du hast ja schon gesagt, du wohnst in Tübingen. Ich glaube, die allermeisten Menschen denken inzwischen bei Tübingen an Boris Palmer, euren Oberbürgermeister, der ja in mehreren Fragen schon nicht ganz undiskutabel unterwegs war. Was ist da deine Position oder deine Wahrnehmung?
Boris Palmer vertritt nicht den grünen Mainstream. Und er ist hier natürlich so eine Größe. Und ich denke, er hat sich auch durch den sogenannten Tübinger Weg hat er sich gut aufspielen können in der nationalen Politik.
Mit Aber, dem Corona meinst du?
Genau.
Ja.
Weil hier in Tübingen haben wir ja auch so ein bisschen was Benchmarking für die ganze Bundesrepublik ist, so mit Maßnahmen, um die Alten zu schützen und so weiter. Das ist sehr gut passiert und ich denke, ohne das wäre er schon komplett weg vom Fenster. Die Landespartei sagt ja, sie wird ihn nicht unterstützen. Die Bundespartei hat sich auch von ihm distanziert. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn die OB-Wahlen kommen, ob der Kreisverband sich jetzt endgültig von ihm trennt oder nicht. Sofern ich das abblicken kann, gibt es zwar einige, die ihn unterstützen, aber auch sehr viele, die ihn nicht so für haltbar finden. Und es ist schon ich sehe ihn eher als so PR-Schaden für uns Grüne in Tübingen. Und ich meine, die Vorstellung, hier im Verband zu sein, wo auch Boris Palmer ist, hat mich auch länger abgehalten. Hm. Aber ich denke, dass er etwas ist, was dann auch übergangen wird. Und wenn wir uns angucken, zum Beispiel bei der SPD, da gab es ja auch Thilo Sarrazin. Hm. Und der war ja auch in Berlin Senator. Ja. Also ist auch recht hoch gekommen an sich. Und jetzt spielt er auch keine Rolle mehr. Und ich hoffe für uns, dass wir ebenso das Kapitel Boris Palmer möglichst schmerzlos zumachen können.
Also lernen von der SPD in dem Fall. Okay, Trigger Nummer 2. Da musste ich gerade schmunzeln, als du gesagt hast, es passiert einiges in Baden-Württemberg, hier werden auch die Schienennetze ausgebaut. Du weißt, was jetzt kommt, ne? Stuttgart 21. Du bist jetzt natürlich nicht in Stuttgart, sondern in Tübingen, aber da müssen sich die Grünen ja schon einiges an Vorwürfen gefallen lassen. Klar, geplant und angefangen ist das Projekt nicht von den Grünen, aber sie haben es weiter durchgezogen. Sowohl in der Oberbürgermeisterschaft in Stuttgart als auch in der Ministerpräsidentschaft auf Landesebene. Was ist da? Ist das für dich problematisch oder ist das auch notwendiger Übel? Ist das für dich ein richtiger Umbau von diesem Bahnhof? Ich empfehle übrigens zu diesem Projekt Stuttgart 21 einfach mal für die Hintergründe, empfehle ich, verlinke ich auch gerne in der Podcast-Beschreibung eine Folge der Anstalt. Ich weiß jetzt nicht welche, ist glaube ich schon ein oder zwei Jahre alt. Da gibt es sehr umfassend Hintergründe zum Thema Stuttgart 21. Wie erlebst du das? Ist das überhaupt noch Thema? Wird es jetzt einfach totgeschwiegen und zu Ende gebaut? So ein bisschen wie der BER oder?
Ich habe ehrlich gesagt das Thema nicht auf dem Schirm gehabt jetzt.
Ach, du hattest das jetzt gar nicht
im Ja, Kopf. Ich habe nicht dran gedacht. Also, wenn man in Stuttgart ankommt und ich meine, ich pendel relativ oft, so 3, 4, 5 Mal im Jahr von Tübingen nach Berlin zu meinen Eltern. So bin ich ab und Stuttgart. Genau, bin ich ab und zu mal am Stuttgarter Hauptbahnhof, der ist echt nicht toll. Der wirkt auch dreckig, wenn er nicht dreckig ist und so, naja. Aber da habe ich mir eigentlich nicht so viel Gedanken gemacht. Ich hatte jetzt, was Mobilität angeht, eher im Kopf, dass wir hier die Regio Stadtbahn, die Alpbahn haben, was dann in den nächsten Jahren wahrscheinlich kommen wird,
ja,
wo man eine Art S-Bahn-Netz aufbauen wird, das hier die Region verbindet. Und das finde ich echt gut, weil wenn man mal hier war, also Tübingen ist nicht super angebunden und das ist total schlecht für die ganzen Pendler, die hier in den Startups und an der Uniklinik arbeiten, aber auch jetzt, wenn eine Freundin von der Uni mich mal besuchen kommen möchte, ist es doof. Und da freue ich mich schon darauf, dass hier das Land auch mobiler wird und nicht nur die Stadt Stuttgart, weil sehr viel in Baden-Württemberg mobilitätstechnisch, als ich hierher gekommen war, da war es okay, du fährst eine Stunde nach Stuttgart, dann bist du in Stuttgart und dann fährst du irgendwo weiter. Und wenn ich nach Freiburg möchte,
es ist immer nur, genau. Es läuft alles immer nur über Stuttgart. Und in Stuttgart passiert was und in dem Rest des Landes passierte lange wenig. Ja, aber ist nicht auch zum Beispiel in Baden-Württemberg nicht, das kommt mir jetzt in den Sinne, in Karlsruhe ist ja, glaube ich, auch dieses, ist ja schon ein bisschen länger her, ich glaube, da hatten die Grünen noch nicht viel mit zu tun, jedenfalls. Dieses System, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, erfunden worden mit der Verbindung aus Straßenbahn und S-Bahn, dass in der Stadt Straßenbahn gefahren wird und die Züge dann quasi später rausfahren und als S-Bahn weiterfahren. Ich meine, dass das zum allerersten Mal in Karlsruhe gemacht wurde. Später dann kopiert, zum Beispiel in Kassel. Okay, ja, Kretschmann hatten wir ja schon. Das wäre für mich so der dritte Trigger. Und der ja auch sich sehr autolobbyfreundlich zeigt. Also ne, viele Arbeitsplätze in der Autoindustrie, in Stuttgart insbesondere und auch in Umgebung. Das macht, glaube ich, dem Ministerpräsidenten Baden-Württembergs, egal in welcher Partei er ist, grundsätzlich natürlich sehr schwierig, allzu weitreichende Dinge in Richtung Verkehrswende zu fordern, oder?
Also ich finde, das ist ein Problem, das hat natürlich jede Partei, das kann man Kretschmann alleine nicht vorwerfen und dann anderen nicht. Ich denke, es gibt Sachen, wo es ein Stirnrunzeln gibt, zum Beispiel wenn Kretschmann mit Abgeordneten aus der Region im Europaparlament darüber redet, wie sie abstimmen sollen bei Klimapaketen, da zieht man schon die Augenbraue als Person, die sagt, wir müssen uns an das 1,5-Grad-Ziel halten. Ne? Aber ich denke, das ist auch ein Punkt, wo ihr von der SPD doch zustimmen würdet. Wenn wir sehen, okay, wir haben hier Haufen Arbeitsplätze und Perspektiven, die mit der Autoindustrie verbunden sind. Ich kenne Haufen Mitstudenten, die sagen dann, ja, ich möchte Werkstudent dann noch machen bei Daimler oder was weiß ich, ne? Und das ist hier total die Perspektive. Du gehst entweder zu einer Bank oder du gehst zum Autokonzern. Und wir hätten hier, wenn man nicht auf die Autoindustrie achtet, hätten wir hier wahrscheinlich eine Rezession. Und das wäre halt auch gefährlich. Und man muss dann auf die gerade jetzt, wo die Wirtschaft mit Corona so Probleme hat und im Straucheln ist, müssen wir diese Transformation doch auch auf eine Art und Weise garantieren, die, wenn wir auch nicht unbedingt auf die Gewinne der ganzen CEOs von Autounternehmen gucken, hier
doch auf die ganzen Angestellten in diesen Traditionsunternehmen achten, die hier davon leben und auch die Region gestalten.
Katharina, stimmst du dazu?
Das ist immer eine ganz schön schwierige Frage. Wir haben ja hier in Haldensleben auch einen Zulieferer für die Autoindustrie, die IFA. Und wir merken es halt zum Beispiel auch als Kommune ganz, ganz stark, wenn die anfangen zu schwächeln, weil das natürlich auch Geld ist, was uns dann in der Stadtkasse fehlt. Ne? Und das ist dann halt auch wiederum was, womit wir dann hier zum Beispiel soziale Projekte finanzieren können und all solche Sachen, weil es Steuereinnahmen sind. Also das sowas hat ja halt immer zwei Seiten.
Okay, also grundsätzliche Zustimmung zu der These von Marin.
Wie gesagt, das ist immer alles, also ich, na, das ist halt immer alles nicht so eindimensional, wie es dann eben in so einem Twitter-Post zum Beispiel gerne dargestellt wird.
Ne? Deswegen machen wir ja einen Podcast.
Richtig. Und das ist ja auch gut so. Ich finde es halt zum Beispiel schwierig, den Leuten zu erklären, dass jetzt hier Millionen und Milliarden an die Autoindustrie gegangen sind oder an irgendwie Lufthansa oder so ein Kram. Und an anderen Stellen, also und es ist aber kein Geld da, um zum Beispiel Luftfilter für Schulen zu kaufen. Sowas kannst du den Leuten nicht erklären. Dass wir jetzt aber diese Industriezweige auch nicht so ohne weiteres sterben lassen können, das können wir uns halt einfach auf vielerlei Ebenen nicht leisten. So. Das ist halt ein zweischneidiges Schwert und das ist ein Balanceakt und darüber muss man sich im Klaren sein.
Okay. Gut, dann wollen wir vielleicht mal ein bisschen Themenhopping machen. Daniel, du hast uns was mitgebracht, was mit den Grünen nichts zu tun hat. Das ist vielleicht mal ein bisschen was Neues.
Ja, genau. Also ich weiß nicht, inwiefern das öffentlich tatsächlich so präsentiert wurde. Meiner Ansicht nach wurde darüber relativ wenig berichtet. Konkret geht es um Facebook und Australien. Da war es nämlich so, ich glaube, das war letzte Woche, hat Australien ein neues Mediengesetz verabschiedet. Da stand unter anderem drinnen, dass die Online-Konzerne Abgaben an die Verlage, von denen sie die Inhalte verbreiten, zahlen sollen. Und da hat dann Facebook relativ heftig darauf reagiert. Sie haben nämlich die Accounts von zahlreichen Organisationen und so weiter in Australien gesperrt. Also da ging es zum Beispiel um die Wetterbehörde, um Regierungsaccounts, um die Feuerwehr. Und andererseits wurden Nachrichten in Australien nicht mehr abrufbar auf Facebook. Und auch Google hat es zwar nicht gemacht, aber Google hat gedroht, die Suchmaschine in Australien komplett herunterzufahren. Und ich glaube, das war schon sehr ein erschreckendes Ereignis, glaube ich, weil das könnte so eine Art Vorgeschmack sein, wenn wir beispielsweise darauf hinaus wollen würden in Europa, dass wir Online-Konzerne besteuern, weil da könnte es ja durchaus ähnliche Reaktionen geben. Und mich würde da jetzt interessieren, wie man da tatsächlich in der Zukunft damit umgehen sollte, wenn man tatsächlich besteuern wollen würde, ob man da zum Beispiel auf nationaler Ebene gar nichts tun soll, ob man da die berühmten internationalen Lösungen abwarten soll. Ich bin das jetzt zwiegespalten, muss ich sagen, weil leider ist halt internationale Lösung so eine Art Euphemismus für einfach nichts tun und abwarten, habe ich manchmal den Eindruck. Und ja.
Also nochmal zur Einordnung, das Gesetz ist noch gar nicht verabschiedet, sondern es steht vor der Verabschiedung und es geht auch nicht um Steuern, sondern es geht um Zahlungen an Rechteinhaber. Ja? Also zum Beispiel Facebook oder auch Google bietet ja zum Beispiel Google News an und bietet ja an, dass man quasi Schlagzeilen frei Haus geliefert bekommt von diversen Nachrichten. Und die Idee wäre jetzt, und das ist was, was zum Beispiel in Deutschland der Verband der Verleger oder irgendwie so heißen die, also quasi der Lobbyverband der großen Nachrichtenverlagshäuser, auch fordert, nämlich, dass wenn Google sein Produkt mehr oder weniger ja ausschließlich darin besteht, fremde Inhalte anzuzeigen, also zum Beispiel irgendwie ja ein Artikel in der Zeit, im Spiegel, in der Taz, in der SZ und so weiter und so fort, dass an diese Nachrichtenplattformen, Seiten, Verlage, wie auch immer, dann entsprechend auch Geld gezahlt wird. So. Das war das, was in Australien jetzt kommen soll oder sollte. Ne? Habe ich das richtig zusammengefasst? Oder war das falsch?
Wenn ich richtig informiert bin, dann ist das Gesetz tatsächlich schon durchgegangen.
Ach so, okay, weil ich habe jetzt gerade noch mal ganz schnell auf der Deutschen Welle geguckt und da stand noch, dass es noch kommen soll. Aber kann auch sein, dass der Artikel gerade noch ein bisschen einen Tag irgendwie älter war oder so. Okay. Und da hat Facebook einfach mal alles runtergenommen. Das zeigt doch krass, was das auch für eine Macht ist, die in solchen großen Online-Konzernen liegt. Und für mich ist diese Frage nach den Abgaben für Inhalte, mit denen man Geld macht, natürlich nochmal eine andere Frage als die Frage der Besteuerung. Und bei der Besteuerungsfrage sind wir ja aktuell, gibt es ja zumindest in Deutschland von der SPD die Position. Ich weiß gar nicht, was die Grünen da haben, ob die da was haben, bestimmt was, aber ich habe es nicht im Kopf. Aber die SPD-Position ist ja das, was Daniel gerade doch eher pessimistisch mit Warten auf die internationale Lösung beschrieben hat. Also das ist die Position der SPD gerade. Wir warten auf die internationale Lösung, weil große Digitalkonzerne international agieren und deshalb international besteuert werden sollen oder einheitlich besteuert werden sollen. Schwierig. Und vor allen Dingen schwierig, weil man, glaube ich, ganz realistisch sagen kann, dass das in den nächsten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, keine Ahnung, nicht passieren wird. Und selbst wenn es einen großen Bund gibt irgendwann von Staaten, der sagt, wir machen das, es wird immer, also es gibt ja jetzt schon bei allen anderen Steuern und bei allen anderen Abgaben und bei allen anderen Regelungen, gibt es ja schon Staaten oder Territorien, die ihren Profit daraus schlagen, besonders niedrige Steuern oder besonders lasche Regelungen oder besonders wenig Kontrollen anzubieten, ja, oder also wirklich anzubieten, ja. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, weil das ist ja völlig vorbei an dem, was eigentlich der Sinn hinter all diesen Abgaben, Gesetzen, Regulierungen ist. Und deswegen natürlich die spannende Frage, kriegt man das national hin? Und wenn man es aber macht und wenn man aber den Interessen von Google, Facebook und Co. zu sehr in die Quere kommt, hat man dann im Zweifel eben auch zu leiden. Australien hat es jetzt offenbar zumindest bei Facebook erfahren, wie das dann ist. Ja, plötzlich ist Facebook weg einfach. Ja. Und, oder zumindest der Nachrichtenaspekt ist weg. Es gibt keine Artikel mehr. Und wenn ich mir überlege, ich habe jetzt kein aktives Facebook mehr, aber ich glaube, Facebook besteht inzwischen zu, keine Ahnung, 60%, 70% aus dem Teilen von Artikeln. Ob das immer Nachrichten sind, sei dahingestellt, aber es sind auf jeden Fall alles irgendwie in irgendeiner Form Meldungen, wenn man so möchte, ja. Da bricht schon viel weg, wenn das plötzlich geblockt wird. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Digitalsteuer, muss die kommen? Oder auch Abgaben für Inhalte, müssen die kommen? Marin oder Katharina, ihr könnt euch die Reihenfolge gerne aussuchen. Der eine hat sich jetzt gemeldet, der andere hat sich freigeschaltet. Die andere hat sich freigeschaltet, Entschuldigung.
Marin darf gerne zuerst.
Also in Frankreich gibt es ja jetzt eine Digitalsteuer. Und Ich glaube ehrlich gesagt, dass die europäische Lösung die richtige wäre, weil wir haben in der EU einige Steueroasen, sei es Irland, sei es Luxemburg, und das nutzen diese internationalen Unternehmen sehr gerne aus. Und wenn wir uns, also ich bin jetzt kein Experte in Steuerpolitik, aber wenn man zum Beispiel sagen würde, wir beschließen europäische Grenze bei Digitalsteuern, dann wäre es viel schwieriger für solche Unternehmen auf Steueroasen auszuweichen. Das ist etwas, was mich gerade im Diskurs in Deutschland sehr, sehr stört, ist, dass es gerade diese Enthüllungsaktion gab von der Süddeutschen Zeitung und Le Monde auch zu OpenLux. Luxemburg hat sehr viele Briefkästenfirmen. Eine Adresse hat dann 13.000 Firmen, die dort gegründet werden. Und das ist mehr oder weniger publik jetzt und das wurde aufgearbeitet. Und da werden gerade von Deutschland und Frankreich sehr, sehr viele Steuern abgezogen praktisch. Und das trifft sehr viele Aspekte, gerade auch. In Deutschland haben wir große Probleme mit steigenden Mietpreisen und die Vermieter sind dann in Luxemburg angemeldet und so. Und ich find es sehr schade, dass dieses Thema so wenig diskutiert wird. Und auch gerade da sehe ich eigentlich Olaf Scholz in der Pflicht als Finanzminister. Und ich denke auch ganz ehrlich, das wäre ein Punkt, wo er sich sehr gut profilieren könnte, weil Steuerflucht bekämpfen an sich eigentlich, außer bei Steuerfliehenden, sehr populär ist. Und gerade jetzt ist Solidarität eigentlich angesagt, weil wir sind im Moment, wo Deutschland sehr viel Geld ausgeben muss, um Corona zu bekämpfen und so. Das heißt, Haushalt wird viel wichtiger. Und da haben wir Leute, die sich unsolidarisch verhalten und massiv Steuern dem Staat kosten, weil sie sie dort hinterziehen. Und da sollten wir auf europäischer Ebene auch mehr eigentlich kooperieren, weil am Ende hat jeder von uns mehr. Und das ist ein Punkt, auch gerade, weil ich bin keine Steuerpolitik-Experte, ich kenne mich da nicht gut aus. Und ich denke, eine generelle Debatte über dieses Thema könnte uns sehr voranbringen, auch in dem Punkt. Und wäre eigentlich sehr gut, auch um mehr Wind für progressive Ideale zu schaffen halt.
Katharina, du darfst einfach reden.
Ja, sorry,
Das
hier.
heißt,
Ich habe ja auch noch zwei Kinder, Entschuldigung.
oh, Entschuldigung, ja,
Nein, ich
wir
war gerade
nähern uns der
abgelenkt.
Demarke.
Alles
Langsam, aber
ist
sicher.
gut. Und zwar, die Steuer ist das eine. Wie ja schon jetzt richtig gesagt wurde, da auf eine komplette Lösung mit allen Staaten zu hoffen, dann endet das Ganze ähnlich wie aktuell in Moria, wo man ja auch auf eine europäische Lösung wartet, nämlich es endet halt einfach gar nicht und nur mit weniger schlimmen sozialen Folgen. Aber das andere ist, dass ich jetzt gerade die ganze Zeit für mich überlege, ob ich es wirklich so schlimm fände, wenn auf Facebook sowas nicht mehr teilbar ist. Also für mich wäre es in erster Linie schlimm, weil ich heute zum Beispiel auch einen MDR-Beitrag, der gestern über mich lief, geteilt habe und so. Das wäre natürlich ein bisschen doof. Aber wenn ich mir angucke, wie viel Fake News Mist über Facebook verbreitet wird, was ja dann theoretisch auch nicht mehr ginge, so ohne weiteres, bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich es wirklich so doof fände, aus diesem Aspekt heraus. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber da sind wir wieder bei jeder Medaille hat zwei Seiten, ne?
Also
Und
ich würde sagen, vielleicht dann lass uns das kurz nochmal sauber trennen. Die Steuerdebatte, da hatte dann jetzt mehr oder weniger Maron das letzte Wort. Daniel, wenn das für dich so okay ist, also du möchtest da noch was zu sagen. Ich habe da dem auch nichts mehr hinzuzufügen, was Maron gesagt hat. Insbesondere finde ich es einen guten Punkt, dass das, glaube ich, auch mal unabhängig davon, wie richtig das inhaltlich alles wäre, dass wir uns, glaube ich, darauf einigen können, dass es strategisch eine sehr gute Idee wäre, im Wahlkampf dieses Thema zu bespielen. Weil ich glaube, also, dass ein Thema ist, was viele Leute aufregt und was viele Leute auch mitnimmt, wenn man sagt, wir sorgen dafür, dass ein Amazon, ein Facebook, ein Google, helft mir mit, Primark, keine Ahnung, ja, also, dass die alle zur Kasse, also so zu gleichen Maße Steuern zahlen wie jedes andere Unternehmen, wie der Bäcker um die Ecke auch, so, ja. Ich glaube, das ist was, wo man auf jeden Fall drauf pochen sollte im Wahlkampf. Das finde ich vor allen Dingen einen guten Punkt. Und was inhaltlich dazu gefallen ist, würde ich erstmal so auch unterschreiben. Daniel, wenn das für dich okay wäre, könnten wir dann nochmal die Debatte aufmachen, die ja Katharina jetzt auch aufgemacht hat. Wie ist das mit den Inhalten? Also ich finde es nämlich erstmal überhaupt generell spannend. Haben Zeitungen zum Beispiel oder ich sage jetzt mal Online-Nachrichtenportale, ob das jetzt welche sind, die auch eine Zeitung haben oder ob das quasi nur Online-Portale sind, jetzt mal dahingestellt, haben die einen Anspruch darauf, dass sie von Unternehmen wie Google Geld dafür bekommen, wenn sie bei Google erscheinen. In solchen Google News zum Beispiel oder bei Facebook in den Timelines, Nachrichten, wie auch immer die Funktionen dann genau heißen. Aber gibt es da überhaupt einen Anspruch?
Nur ein kurzer Input dazu. Also Facebook argumentiert das ja so. Also die geben da ein Beispiel dafür. Die sagen, wenn ich zum Beispiel sage, ich empfehle einem Freund ein Café, dann bezahle ich ja auch nicht dem Café dafür Geld, dass ich es empfohlen habe. Und so will Facebook das halt vergleichen, dass Facebook die Artikel weiter verbreitet.
Ja. Das ist ja, jeder geteilte Artikel ist laut quasi Google und Facebook eine Empfehlung, ne? Und ich sorge ja im Zweifel für Traffic auf deren Seiten. Das Problem fängt aber, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, und da wird es dann auch sehr technisch, fängt halt zum Beispiel auch dann da an, wo ja teilweise nur mit den Schlagzeilen auch schon Traffic gemacht wird. Und wenn ich nur durch die Schlagzeilen durchgehe und die Seiten gar nicht anklicke und nie auf spiegel.de lande oder auf Zeit Online oder auf sz.de oder wo auch immer, dann macht Google mit mir Traffic, weil Google tracken kann, welche Nachrichten ich lese und auf was ich wie reagiere und mir entsprechend dann wieder meine Werbung mehr personalisieren kann und damit abkassieren kann. Die Zeitungen gehen aber leer aus, zumindest größtenteils. Das ist ja der Punkt. Und noch dazu kommt, es gibt ja immer mehr Funktionen bei Facebook und auch bei Google inzwischen, dass du gar nicht mehr wirklich die Seite lädst, wie du es im Internet, also wie du es jetzt quasi, wenn du manuell ins Internet gehst, auf tagesschau.de oder auf spiegel.de gehst, gar nicht mehr die Seite komplett lädst mit den Anzeigen, die auf der Seite sind, mit denen ja dann wiederum die Verlage oder die Plattformen Geld machen, sondern dass du nur noch den Artikel lädst. Das ist ja was Google und Facebook dir ja als positives Nutzungserlebnis verkaufen, dass die Ladezeiten schneller sind, dass du nicht mehr ständig dann irgendwelche Internetseiten lädst und die Formate immer anders sind und so, sondern dass du wirklich nur noch den reinen Text lädst oder vielleicht noch die ein, zwei Bilder dabei, den du angeklickt hast, ne? Da geht ja dann wiederum auch Content verloren, Werbeeinnahmen verloren bei den Bereitstellern dieser Texte. Katharina. War das aus Versehen?
Nein, ich, alles gut, ich bin, alles ist schön. Genau, das eine ist ja, dass sie dir das halt hier irgendwie als Serviceleistung verkaufen wollen. Das andere ist, dass die, das ist ja aber auch der Hintergedanke dabei ist, dass du eben gar nicht von Facebook wegkommst, weil du ja ansonsten auf die Idee kommen könntest, nach irgendwas anderem zu gucken oder auf dieser Seite dann ja vielleicht noch irgendwie über einen anderen interessanten Artikel stolperst, was ja auf diese Art und Weise fast nicht mehr möglich ist, weswegen du einfach auf Facebook hängen bleibst und die eben dann im Zweifelsfall mit dir Kohle machen können. Also das geht ja alles schon sehr Richtung Plattformkapitalismus.
Ja, das ist Plattformkapitalismus, das ist die Definition von Plattformkapitalismus. Ja, Entschuldigung. Ist gut, Entschuldigung, ich wollte den Punkt ja nur nochmal unterstreichen. Und das jetzt und die Lösung ist ja, das macht Google ja inzwischen schon mit zahlreichen Verlagen und Unternehmen und Seiten, dass dann die Plattformen, also die großen Online-Plattformen mit den Nachrichtenplattformen, also mit den Inhalteanbietern, Verträge abschließen. Und das aber wiederum hat ja dann zur Folge, dass ich im Zweifel in Zukunft dann nur noch Nachrichten von Seiten angezeigt bekomme, mit denen Google Verträge abgeschlossen hat. Also da beißt sich die Katze ja auch wieder in den Schwanz. Da bin ich ja dann auch wieder nicht mehr da, wo ich eigentlich hin will, wenn ich zum einen ermöglichen will, dass Leute und Unternehmen, die Nachrichten inhaltlich machen, dafür auch Geld bekommen und das auch weitermachen können, in der Form, wie sie es machen. Und auf der anderen Seite ich als einzelnes Individuum einen möglichst liberalen, offenen und vielfältigen Zugriff auf Nachrichten bekomme. Und da frage ich mich zum Beispiel, gibt es Erfahrungen, gibt es das schon irgendwo, kann man ja mal recherchieren für die nächste Folge oder so, ob es nicht auch öffentliche Plattformen geben kann im Internet. Das ist ja so eine Idee, dass das Internet schon auch Allgemeingut ist und grundsätzliche Dienstleistungen im Internet durchaus auch gewährleistet sein müssten, in der Theorie, ja, ohne dass man da quasi die großen Online-Konzerne bespielt. Und gilt das vielleicht auch für die Bereitstellung von Nachrichten? Ja? Müsste es nicht vielleicht auch, vielleicht, also es gibt ja zum Beispiel Wikinews, ist ja eine, aber das ist noch was anderes, die produzieren ja wiederum auch Nachrichten selber, also die sind ja auch Inhalteschreiber und nicht Auswahlgeber. So, und vielleicht müsste es auch einen gemeinnützigen Auswahlgeber geben, ja, also quasi Google News gepaart mit der Gemeinnützigkeit von Wikipedia zum Beispiel, ja. Also gibt es sowas, kann es sowas geben, wie kann sowas funktionieren, können sich vielleicht auch die Verlage zusammentun, ich meine, da haben wir auch dann wieder eine beschränkte Auswahl, weil dann kommen wieder die kleinen Seiten nicht zum Zug, aber ja, also wer muss sich da mit wem zusammentun, dass da eine zufriedenstellende Lösung bei rauskommt? Und ich glaube, verpflichtende Beiträge von den großen Internetkonzernen an die Verlage oder Inhalteschreiber helfen vielleicht auch nicht unbedingt weiter oder sind jedenfalls nicht des Rätsels letzte Lösung. Ist natürlich auch völliger Unsinn oder also es ist auf jeden Fall dramatisch, wenn dann die Plattformen wiederum dazu übergehen und einfach sagen, ja, dann machen wir euch hier dicht. Land XY macht eine Regelung, die uns nicht passt, dann nehmen wir halt alles vom Netz. So. Und das ist ja das, womit Google und Facebook in Australien effektiv gedroht haben. Und da, insbesondere gegenüber kleineren Ländern, wenn ich mir das überlege, da ist ja richtig Macht dahinter bei diesen Konzernen. Und das kann es auch nicht sein. Deswegen glaube ich, man muss da eine Lösung finden, die noch mal ein bisschen tiefer geht. Und wir müssen uns auch überlegen, was ist denn, wenn die Amerikaner jetzt ernst machen, Facebook oder Google zerschlagen? Das ist ja, stand ja auch schon im Raum. Wir haben darüber, glaube ich, auch schon mal irgendwann in der früheren Folge zumindest am Rande geredet. Was ist dann? Dann haben wir es ja wieder mit neuen Akteuren zu tun. Also das ist ein Thema, das ein bisschen sehr weit auch führt. Und vor allen Dingen auch zu weit für Katharinas Kinder, weil die müssen sie, glaube ich, jetzt wieder in Beschlag nehmen, habe ich gehört.
Ja, so ist der Plan. Die haben ja schon fast das ganze Wochenende auf mich verzichtet, wegen dem
Parteitag.
Genau, wir hatten ja Landtagsliste aufgestellt und weil wir einmal gerade so schön dabei waren, auch gleich die Bundestagsliste, dann haben wir es abgehakt. Mm. Und damit bin ich Freitag nach Hause gekommen, als sie geschlafen haben und habe Samstag früh, bevor sie aufgewacht sind, das Haus wieder verlassen. Mm. Und kam dann gestern auch erst zum Gute-Nacht-Kuss geben wieder nach Hause. Und deswegen hätten sie heute gerne mehr von mir.
Dann geben
Ihr
wir
seid heute meine Ausnahme.
Oh, das ist aber eine große Ehre. Dankeschön. Und Grüße. Wir geben dich sofort frei. Ich finde, heute sollte Marin das letzte Wort haben oder zumindest das Wort zur Einschätzung. Hattest du heute Spaß? Bist du dabei? Und du hast das letzte Wort. Du hast das Fazit.
Ja, ich fand das an sich eine sehr bereichernde und coole Erfahrung. Auch gerade, weil man hier mehr Zeit hat, ins Detail zu gehen, als auf so einem 280-Zeichen-Tweet.
da wird halt auch sehr gerne was falsch verstanden. Und das war jetzt sehr angenehm. Also ich bin definitiv mal wieder dabei.
Alles klar. Dann freuen wir uns. Dann würde ich sagen, an meiner Stelle sage ich dann Tschüss und hoffe, dass wir euch nächste Woche wieder hören. Und wünsche euch eine schöne Woche. Kommt gut durch den Sommer. Der soll ja jetzt, glaube ich, noch weitergehen, habe ich gehört. Und wir gucken, wohin sich die Erde in einer Woche gedreht hat. Ich sage Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.